Triggerwarnung. Heute geht es um Gewalt und Tod. Bitte entscheide, ob du das hören möchtest.
Auf den Drohnenbildern hat man dann schon gesehen, dass er am Boden lag. Und letztendlich war es auch so, dass er sich quasi mit diesem Revolver, den er von dem Schützenverein gestohlen hatte, am Ende selber sich das Leben genommen hatte.
Er hat ihn quasi dann in diesem Raum unterm Dach, glaube ich, war es, gefunden.
Genau.
Und er war tot, okay.
Zugriff, Zugriff!
Polizeifunk, der Podcast der Polizei Sachsen. Mit spannenden Einblicken in den Polizeialltag, Karrieremöglichkeiten, Stories und Persönlichkeiten.
Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei eurem Lieblingspodcast Polizeifunk. Mein Name ist Christian.
Hi, ich bin Franzi.
Heute wieder mit einer Special-Folge zum Thema True Crime. Wir begeben uns thematisch zurück in das Jahr 2018 nach Dresden.
Das sind Szenen wie aus einem Film. Nach einem Tötungsdelikt flieht ein Täter und hält damit die Polizei mehrere Tage im Atem. Am Ende nimmt er sich in einem abgelegenen Waldgebiet das Leben und wir rollen gemeinsam den Fall noch einmal auf.
Der Einsatz war nämlich sehr dynamisch, mit vielen möglichen Schauplätzen. Doch was war eigentlich genau passiert? Das klären wir mit unserem Gast Thomas. Er ist erster Polizeihauptkommissar und war damals Polizeisprecher im Einsatz. Thomas, schön, dass du da bist.
Hallo, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich, darüber zu sprechen.
Thomas, ich bin sehr gespannt, was du uns heute erzählst. Jetzt kannst du dich erstmal noch hier an das Studio gewöhnen und wir werfen gemeinsam einen Blick auf den Fall, der intern unter Königsbrücker Heide bekannt ist.
Dresden, Samstag, 12. Mai 2018. Nach einem Zeugenhinweis entdecken Polizistinnen und Polizisten den leblosen Körper einer 75-jährigen Frau in ihrer Wohnung im Stadtteil Kaditz. Schnell rückt der 33-jährige Nachbar Robert K. in den Fokus der Ermittlungen. Eine Hausbewohnerin hatte 2 Tage zuvor die Polizei gerufen, da der Mann alkoholisiert war und sich auffällig verhielt. Die Einsatzkräfte stellten in seiner Wohnung mehrere Waffen sicher und nahmen sie vorsorglich mit. Robert K. wurde über Nacht in polizeiliches Gewahrsam genommen. Er besaß einen Waffenschein und war Sportschütze. An jenem 12. Mai treffen die Beamtinnen und Beamten Robert K. nicht in seiner Wohnung an, sichern aber einen aufschlussreichen Brief, der Hinweise zu seinem Motiv gibt. Nach ersten Vernehmungen in seinem Wohnhaus ist schnell klar, er hat seine Nachbarin Elisa M. getötet. Die Fahndung nach ihm beginnt. Nach mehreren Zeugenhinweisen wird er in einem Waldgebiet bei Königsbrück schließlich aufgespürt. Schüsse fallen. Spezialkräfte finden Robert K. am Montagabend leblos im Dachgeschoss einer verlassenen Kaserne. Er hatte sich das Leben genommen.
Thomas, du und ich, wir haben da tatsächlich eine besondere Verbindung bei diesem Fall, denn wir waren damals zusammen im Einsatz. Lass uns mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer den Fall chronologisch aufarbeiten, denn ganz wichtig zu wissen, die Geschichte beginnt nicht am 12. Mai 2018, sondern eigentlich 2 Tage vorher, am 10. Mai, zu Christi Himmelfahrt in Dresden.
Ja, da hast du absolut recht, Christian. Christi Himmelfahrt ist für die Polizei immer ein besonderer Tag. Zum einen, was die Einsatzbelastung, also die Anzahl der Einsätze angeht, aber auch die Art der Einsätze. Ich sag's mal ein bisschen freundlich, alkoholbedingte Ausfahrerscheinungen von Männern sind oftmals Anlass für unsere Einsätze. Das heißt, wir haben an den Tagen mehr Körperverletzungen, mehr Schlägereien und eben vor allem auch mehr Ruhestörungen. Und genau das Letzte war auch der Anlass für diesen Einsatz am 10. Mai. Wir hatten also über Notruf aus einem Mehrfamilienhaus an der Waldemarstraße im Dresdner Stadtteil Kaditz einen Anruf bekommen, wo sich eine Mieterin über zu viel Lärm in einer anderen Wohnung des Hauses beschwert hatte. Als wir dann in dieser betreffenden Wohnung ankamen, haben wir dort einen jungen Mann festgestellt, 33 Jahre alt, der offensichtlich stark alkoholisiert war, der in seiner Wohnung randaliert hatte. Er hatte beispielsweise die Wohnungstür aus Glas beschädigt, er hatte die Decke beschädigt und vor allem war er eben auch sehr aggressiv uns gegenüber. Normalerweise versuchen wir mit einem kommunikativen Ansatz, ihn so ein bisschen runterzuquatschen, in Anführungszeichen, ihn zu beruhigen. Das hat nicht funktioniert, sodass wir am Ende uns entschieden haben, dass wir ihn zur Ausnüchterung über die Nacht ins Gewahrsam auf die Schießgasse bringen werden.
Und jetzt habt ihr ja an diesem Donnerstag bei ihm in der Wohnung nicht nur ihn angetroffen, stark alkoholisiert, sondern ihr habt auch Waffen bei ihm in der Wohnung festgestellt und habt die mitgenommen. Warum?
Ja, der Einsatz spielte sich in dieser Wohnung ab. Und da kommen wir also nicht umhin, dort auch andere Sachen festzustellen. In dem Fall haben wir also Kurz- und Langwaffen, scharfe Waffen festgestellt. Ich glaube, es waren 6 am Ende gewesen. Dazu noch über 4000 Schuss Munition. Alles hatte er legal besessen, also er hatte eine Waffenbesitzkarte gehabt. Gleichwohl drängte sich natürlich für uns jetzt die Frage auf, ist es richtig, so jemanden diese Waffen zu überlassen, ihnen diese Verantwortung auch zu geben, wenn er offensichtlich stark organisiert, sehr aggressiv ist, nie rational handelt. Also ist er überhaupt verlässlich genug, ihm das zu überlassen? Wir waren der Einschätzung, so wie er sich an diesem Tag benommen hat, passt das eigentlich nicht zusammen. Wir haben deswegen die Waffenbehörde informiert und haben auch diese Waffen vorsorglich erstmal in Verwahrung genommen.
Thomas, dass jemand randaliert, ist erstmal für den Streifendienst nichts Ungewöhnliches. Und auch wenn man einen Waffenschein hat, darf man Waffen besitzen. Das ist auch erstmal nicht verboten.
Natürlich Ruhestörung und alkoholbedingt ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Ja. Dass wir 6 Waffen feststellen, ist schon nicht alltäglich. Aber okay. Ich weiß, worauf du hinaus willst, Christian. Fakt ist, an dem Tag hat niemand geahnt, wie dramatisch die nächsten Tage werden und dass am Ende mehr 100 Polizisten zum Einsatz kommen und letztlich eine Kette von Ereignissen ausgelöst werden, an deren Ende 2 Menschen tot sein werden.
Da geht es dann weiter, da spannt sich das Netz. 2 Tage später gibt es wieder einen Anruf aus diesem Mietshaus und diesmal hieß es, wären auch Schreie zu hören. Ihr seid wieder ausgerückt.
Gleiches Haus, aber ein völlig anderer Kontext. Während der erste Anruf 2 Tage vorher ja eher, sag ich mal in Anführungszeichen, ein bisschen harmlos klingt, ruhestörender Lärm, ist jetzt dieser Kontext Schreie. Und Schreie heißt ja im Regelfall, da hat jemand zumindest Angst. Angst um sein Leben. Also wir haben eine akute Gefahrensituation, wo wir natürlich auch ganz anders auftreten und auch viel schneller vor Ort sind. In dem Fall war es dann so, dass die Wohnungstür verschlossen war, wir mithilfe der Feuerwehr über den Balkon letztlich eingestiegen sind und dann leider in der Wohnung am Boden liegend, blutüberströmt, eine Frau feststellen mussten, die nicht mehr gelebt hat und die sich letztlich als die 75-jährige Mieterin der Wohnung herausgestellt hatte.
Und jetzt gehen die Ermittlungen natürlich dann direkt los und schon bei den ersten Vernehmungen ist da Robert K., der spätere Täter, ins Visier gerückt.
Ja, diese ganze Konstellation, Schreie am Telefon, leblose Person, war sehr naheliegend, dass wir hier wirklich von dem Tötungsdelikt ausgehen. Und Tötungsdelikt ist ja, wenn man so will, wirklich die schwerste Straftat. Also wenn jemand einen anderen oder einer anderen das Leben nimmt, dann betreiben wir natürlich auch den größtmöglichen Aufwand, um diesen Fall zu lösen. Deswegen kommt dort auch wirklich sehr schnell ein großes Team mit vor Ort, von Spurensichern angefangen, die Mordkommission kommt, weil es darum geht, möglichst schnell viel Informationen zu bekommen. Und da sind die ersten, mit denen man dort spricht, weil es ja nun keinen unmittelbaren Zeugen von der Tat gab, sind die Hausbewohner, um einfach so ein Bild zu kriegen, wer ist das Opfer, wie ist die Situation im Haus, gibt es irgendeine Vorgeschichte? Und da gab es letztlich 2 Kernaussagen. Die erste Aussage war, dass der 33-Jährige Robert K. mit mehreren Mietparteien wiederholt Streit hatte, unter anderem auch mit dem Opfer. Und fast noch interessanter war der 2. Hinweis, dass unmittelbar nach der Tat oder der vermeintlichen Tatzeit, muss man vielleicht korrekterweise sagen, dieser 33-Jährige aus dem Haus rannte, in einen weißen Caddy stieg und wegfuhr. Das sind jetzt alles sicherlich keine Beweise, aber es ist schon eine starke Indizienkette. Man hat prinzipiell quasi ein Motiv. Es gibt eine Handlung, die man als Flucht interpretieren könnte. Und dann gibt es natürlich auch schon diese Erkenntnisse von dem Himmelfahrtseinsatz, was dahinter steht.
2 Tage zuvor.
Genau, 2 Tage zuvor. Und das führt uns dann dazu, dass wir uns quasi um diesen möglichen Täter kümmern und als erstes dann auch in seine Wohnung gehen und auch dort nachschauen, was es vielleicht für neue Erkenntnisse gibt.
Ja, ihr habt jetzt gehört, okay, der hat immer wieder Streit angefangen, aber es ist noch nicht ganz klar, könnte er der mögliche Täter sein. Mit welchen Gründen dürft ihr in eine Wohnung rein?
Wir brauchen einen Anfangsverdacht, dass der Mieter, in dem Fall der Tatverdächtige, sein kann. Er war die heiße Spur für den Moment. Es war, wie gesagt, also noch kein Beweis, aber es waren viele Indizien. Und dann ist es eben genau Aufgabe des Ermittlungsverfahrens, herauszubekommen, wie es sich wirklich zugetragen hat. Und dann ist der nächste Schritt, schlichtweg dort zu klingeln und in diese Wohnung nachzuschauen. Und wenn er da gewesen wäre, hätte man einfach befragen können. In dem Fall war er nicht da und wir mussten trotzdem aber in der Wohnung gucken, ob es auch spurenmäßig vielleicht Sachen gibt, die dafür sprechen, vielleicht aber auch die ihn entlasten.
Dann haben wir ja gerade im Einspieler auch gehört, dass ihr in der Wohnung diesen Brief gefunden habt. Was hat es damit auf sich?
War das ein Abschiedsbrief?
Naja, wenn man es mal genau nimmt, sind es im Grunde 2 Zettel gewesen, die er beschrieben hat. Ziemlich diffus, was den Inhalt angeht. Das heißt, da war auch viel Interpretationsspielraum. Für uns war das Wesentliche, was wir rausgelesen haben, zum einen, dass er offenbar sehr unzufrieden war mit seinem bisherigen Leben oder auch mit seinem aktuellen Leben und dass er diesen Einsatz 2 Tage zuvor als ungerecht ihm gegenüber empfand, beziehungsweise sogar von einer Art Willkür von Polizei sprach. Und dann, das ist eben jetzt das Spannende oder das noch Entscheidende, stellt er den Rückschluss für sich dar, das will er jetzt so nicht hinnehmen, und er hat quasi unklare Vergeltungsaktionen angekündigt. Und das heißt im Umkehrschluss, wir haben es eben nicht mehr nur mit einem in Anführungsstrichen normalen Tötungsdelikt zu tun, sondern wir haben jetzt vorgelagert noch eine Situation, dass wir einen Mann haben, der bewaffnet ist, der möglicherweise schon jemanden umgebracht hat, der nicht rational handelt, der ist jetzt frei unterwegs, ist unter Druck und hat irgendwas vor. Und deswegen ist der Einsatz daraus gewachsen, viel größer geworden und mit einer neuen Aufgabenstellung. Mhm. Das Tötungsdelikt rückt jetzt ein Stück zurück. Jetzt geht es wirklich im ersten Moment darum, diese Gefahrensituation für alle, aber insbesondere vielleicht auch für die Einsatzkräfte, zu verhindern. Und das heißt, ihn möglichst schnell zu fassen, nach ihm zu fahren.
Ging denn aus diesem Brief für euch hervor, wo Robert K. hingeflohen ist, also was sein nächstes Ziel ist?
Nein, diese Zeilen waren, glaube ich, eher so ein Versuch zu erkennen, was in ihm vorgeht. Das war jetzt wenig konkret, es waren viele Andeutungen, sodass wir eigentlich keinen wirklichen Orte hatten, die man jetzt ganz gezielt absuchen konnte. Deswegen war eben auch die Überlegung, wie könnten wir zu mehr Hinweisen kommen oder wie können wir die Chancen erhöhen, ihn irgendwo schnell anzutreffen und am Ende auch diese Gefahr zu beseitigen.
Und dann habt ihr angefangen, wahrscheinlich erstmal eine Fahndung rauszugeben?
Ja, wir haben als Schwerpunkt dann tatsächlich diese Fahndung ins Auge gefasst. Eine Fahndung zunächst natürlich, dass wir alle Einsatzkräfte sensibilisiert haben. Gab es dann noch einen interessanten Aspekt an diesem Tag. Wir haben quasi in der Wohnung auch eine Jahreskarte von der SG Dynamo Dresden von ihm gefunden. Das hieß, die Karte lag in der Wohnung, er konnte quasi jetzt damit nicht ins Stadion, aber das Stadion, tausende Zuschauer, hunderte Polizisten im Einsatz, war natürlich ein Szenario, was man hier interpretieren konnte für diesen Brief. Also wo er entweder Polizisten hätte angreifen können oder wo er eine Szenerie heraufbeschwört, dass ein polizeiliches Einschreiten erfordert und es dann zu dieser Auseinandersetzung kommt. Von daher war dieses Dynamo-Spiel jetzt noch zusätzlich on top eine Situation, mit der wir irgendwie umgehen mussten.
Wegen diesem angekündigten Vergeltungsschlag oder sowas in diese Richtung, ne?
Genau, diese unklare Vergeltungsaktion war jetzt nicht klar, richtete sich direkt gegen uns. Also wir als Vertreter des Staates, die eben diese aus seiner Sicht falsche Entscheidung getroffen haben, die Waffen wegzunehmen am Herrentag. Oder richtet es sich gegen die Allgemeinheit, weil er eben unzufrieden, gefrustet ist und so wie eben auch diese Mieterin im Haus letztlich ein Zufallsopfer war, trifft es irgendjemand anders, an den er seine Wut und seine Enttäuschung auslässt.
Ja. Diese Gefahrenlage ist wichtig für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben ja gesagt, wir haben ihn eigentlich an dem 10. Mai alle Waffen abgenommen. Jetzt wurde bei Ermittlungen aber parallel bekannt, dass er am Freitag, also am 11. Mai müsste es dann gewesen sein, in seinem Schützenverein, in dem er Mitglied war, einen Revolver gestohlen hat. Also wir wussten als Polizei, er ist weg und er ist bewaffnet. Es gibt diesen Brief und wir haben jetzt am Sonntag das Dynamo-Spiel, was als mögliches Ziel in Frage kommt.
Diese Erkenntnis, dass er diesen Revolver aus dem Schützenverein gestohlen hatte, kam bei uns auch an, quasi nachdem er auch diesen Brief gelesen hat. Ja. Alles waren quasi einzelne Puzzleteile. Und es ist eben nicht nur, dass er im Besitz der Waffe war, er war eben in dem Schützenverein und deswegen musste man unterstellen, dass er auch weiß, wie man mit dieser Waffe umgeht. Mhm. Und er sie anwendet, diese Waffe, dann kann man davon ausgehen, dass er wirklich auch Schaden anrichten wird. Mhm. Das war quasi jetzt nochmal ein Ticken schärfer.
Das heißt, wir haben jetzt Sonntag, das Dynamo-Spiel läuft bereits, die Polizei ist in erhöhter Alarmbereitschaft, aber er wurde hier nicht angetroffen.
Genau, das ist richtig. Gleichwohl waren wir alle sehr sensibilisiert, unsere Kollegen, also sehr vorsichtig, sehr wachsam, einfach zu gucken, dass er auftauchen könnte. Alle Einsatzkräfte hatten das Bild von ihm mit dabei. Glücklicherweise ist er im näheren Umfeld nicht festgestellt worden. Glücklicherweise sage ich deshalb, weil eben einfach sehr viele Menschen unterwegs sind und er nicht rational handelt und das, was sich in der Stadt vielleicht abgespielt hätte, weitaus anstrengender und wahrscheinlich auch tödlicher gewesen wäre, als wie es dann am Ende in der Heide lief.
Die ganzen Maßnahmen bisher, also die Fahndungen, die Vernehmungen, das lief alles ohne dich. Du kommst jetzt am Sonntag ins Spiel als Polizeisprecher, ne? Was sind denn deine genauen Aufgaben gewesen?
Ja, ich bin seit Samstag zumindest involviert gewesen, indem man mich auch immer auf dem Laufenden gehalten hat. An sich ist natürlich schon das einzelne Tötungsdelikt ein Sachverhalt, den wir als Pressestelle oder den als Sprecher ich auch nach draußen kommuniziert wurde. Jetzt war aber die Überlegung oder die Unklarheit, weil wir jetzt diesen möglichen Täter haben, der nicht rational handelt. Was passiert jetzt, wenn wir zu offensiv und zu schnell offensiv kommunizieren? Das entzündete sich letztlich, diese Diskussion, dann auch am nächsten Tag auf die Frage, wollen wir öffentlich nach ihm fahnden? Ich hatte ja schon mal beschrieben, wir hatten de facto keine wirklichen Hinweise auf seinen Aufenthaltsort. Und da bin ich der Meinung, dann ist diese Option, öffentlich nach ihm zu fahnden, durchaus eine sinnvolle Option, weil mehr Augen sehen auch mehr, wie man so schön sagt. Man ist nicht so begrenzt, hat sich am Ende auch ausgezahlt. Aber es gab eben auch Stimmen bei uns, die gesagt haben, naja, verstehe ich zwar, aber auf der anderen Seite, wenn wir jetzt noch öffentlich nach ihm fahren, setzen wir ihn noch mehr unter Druck. Wie reagiert er denn, wenn er sein Bild im Fernsehen sieht, wenn er es am Zeitungskiosk sieht, wenn er es online sieht? Fühlt er sich dann noch mehr in die Enge getrieben? Tickt er dann völlig aus? Beschwören wir quasi eine Situation herbei, die wir eigentlich vermeiden wollen? Und das ist eine Diskussion, und da ist meine Rolle quasi aus dem Lagefeld Öffentlichkeitsarbeit zu erklären, wie die Abläufe wären, eine Empfehlung auszusprechen. Und dann muss man in der Diskussion, so Christian, wie wir das ja auch manchmal machen, du als Perspektive Social Media Team, ich als Perspektive Pressesprecher, hangelt man sich entlang, tauscht aus und am Ende kommt man zu einem Ergebnis, mit dem alle leben können. Und in dem Fall war es so, dass wir uns entschlossen haben, an dem Sonntag den Schritt nach vorne zu gehen. Insbesondere war mein Hauptargument, wenn wir jetzt so einen Mann rumlaufen haben, sag mal in Anführungszeichen eine tickende Zeitbombe, müssen wir allen Dresdnern zumindest die Chance geben, dass sie diese Gefahr kennen, dass sie selber sensibel sind, dass sie selber vorsichtig sind und dass sie quasi nie unbewusst in eine Situation laufen, die sie vielleicht nicht reingegangen wären. Mhm. Und genauso haben wir es dann an dem Sonntag auch umgesetzt.
Du hast gerade gesagt, ihr habt gefahndet. Es war dann, glaube ich, bei Kripo Live auch abends. Ne? Also was genau hast du da alles in die Wege geleitet?
Ja, ich hatte mich entschlossen, quasi den Tag dann stückchenweise diese Informationen zu veröffentlichen. Also zunächst, dass man nur auf dieses Tötungsdelikt beschränkt und dass ein Täter flüchtig ist. Und dann in einem zweiten Zug quasi mitgeteilt, dass wir nach dem Täter fahnden, also mit Bild, mit Kürzel des Namens und einer Beschreibung zu ihm. Es musste alles sehr schnell gehen. Wir wollten ja auch sehr schnell Hinweise haben. Und Kripo Live ist quasi ja die Sendung, die, was jetzt Fahndung angeht, wo Arterengste Kontakt ist. Und ich würde mal sagen, für den mitteldeutschen Raum auch die Sendung, die am meisten geschaut wird. Und dort hat sich eben bewährt, dass wir eben viele Jahre auch mit unseren Medienvertretern gut zusammenarbeiten. Man muss sich das vorstellen, die Entscheidung ist vielleicht 16 Uhr gereift und nach 19 Uhr ist schon die Sendung. Und normalerweise ist die Sendung natürlich auch durchstrukturiert. Das wird nicht alles an dem Tag entschieden, so ähnlich wie wir auch mit dem Podcast uns ja vorher auch Gedanken machen, was wir besprechen wollen. So ist es dort auch. Das heißt, dort musste ich quasi auch im Vertrauen darauf, dass sie es für sich behalten, habe ich denen vorab einfach schon Informationen gegeben, damit die quasi diese Sendung vorbereiten können, damit es dann eben pünktlich und aktuell über den Äther laufen kann. Und am Ende hat sich das ausgezahlt. Es kamen nämlich am Abend dann schon die ersten Hinweise, wo wir den Täter dann letztlich den Bereich auch einschränken konnten und wo sich dann dieser Fall weiterentwickelte.
Jetzt hast du uns ja auch ein bisschen vorbereitet auf dem Podcast, hast du ja gerade schön gesagt, ähnlich wie bei Kripo Live. Und am Sonntag, während all das ablief, lief auch die Obduktion von Elsa M., also der Nachbarin. Und was war dort das Ergebnis?
Ja, das Ergebnis war, sie wurde erstochen. Es war klar, dass es ein Tötungsdelikt war. Und am Ende ist das für das Verfahren entscheidend. Aber tatsächlich war dieser Tag überlagert von unseren Fahndungsmaßnahmen oder von dem Ziel, den Täter zu ergreifen, in erster Linie, um eben die Gefahr zu beseitigen und erst nachrangig, um ihn für diese Tat zur Verantwortung zu ziehen.
Welche Hinweise kamen denn dann am Ende über Kripo Live?
Wir haben Hinweise bekommen, dass dann ab 20 Uhr das erste Mal die gesuchte oder vermeintlich gesuchte Person gesehen wurde in einem weißen Caddy im nördlichen Teil dieser Königsbrücker Heide. Dann hat unser Hubschrauber, den wir zum Einsatz gebracht haben, eine Person gesehen, die an dem Baum sich an dem Rucksack bedient hatte, die prinzipiell auch hätte passen können. Wir haben dann leider diesen visuellen Kontakt wieder verloren, aber das waren quasi, es gab noch einen dritten Hinweis, die sich alles in diesem Bereich konzentrierte, sodass wir diesen dann auch zu unserem Kernbereich für den Einsatz deklariert hatten.
Und damit schließt sich auch der Kreis mit dem weißen Caddy, der vor dem Wohnhaus gesehen wurde, in den er wohl eingestiegen ist, und dann eben auch der dort in der Königsbrücker Heide gesichtet wurde.
Genau, das war eigentlich nur ein Nebensatz damals als Wahrnehmung, aber das ist quasi so eine Indizienkette, die sich dann fortsetzt, und dann passt eben so ein kleines Puzzlestück, was am Ende nochmal eine große Wirkung hat, weil es eben wichtig war, diesen Bereich irgendwie einzugrenzen, wo wir dann auch konzentriert nach ihm suchen.
Gibt es denn für ihn einen Bezugspunkt in der Königsbrücker Heide, also warum er vielleicht gerade dorthin gefahren ist?
Es gibt zumindest einen Bezugspunkt, was sein Elternhaus betrifft. Das liegt jetzt nicht unmittelbar an der Heide, aber zumindest im Dresdner Norden. Mhm. Das hatten wir auch durchsucht mit Spezialkräften, ohne Erfolg.
Und ich hatte auch gelesen, also ihr wart ja mit dem Hubschrauber im Einsatz, ihr hattet schon die Beamten vor Ort. Es gab dann auch schon die ersten Knallgeräusche, die dann irgendwie in der Nacht oder am Abend dort in der Königsbrücker Heide auch vernommen wurden, sodass ihr euch dann schon relativ sicher wart, so, der könnte jetzt tatsächlich hier auch vor Ort sein, der Robert K.
Ja, das war ein weiteres kleines Puzzleteil. Mhm. Diese Knallgeräusche, die Sichtung vom Hubschrauber, der Hinweis, alles in dem gleichen Bereich, sodass wir uns dann eben entschlossen haben, diesen Bereich auch zu sichern, also quasi zu umstellen, wenn man so will, um erstmal zu verhindern, dass dort weitere Personen in diesen Gefahrenbereich reinkommen und dann diesen Gefahrenbereich Stück für Stück zu durchsuchen und uns vorzutasten.
Also ganz sicher ist es noch nicht, dass er dort ist, aber wir sind jetzt mittlerweile Montagmorgen angekommen und die Absuche im Gebiet geht es los.
Ist ja wie oft in so einen Fällen. Es gibt viele Hinweise, es gibt Indizien. Man muss dann einfach logisch denken, was ist denn am wahrscheinlichsten? Und hier passt einfach so viel zusammen, dass man jetzt natürlich nicht im rechtlichen Sinne sagen kann, dass wir uns hundertprozentig sicher sind, aber rein vom Erfahrungswissen, von den Indizien, die wir haben, war das einfach die naheliegendste These. Und deswegen haben wir uns auch darauf konzentriert. Das ist jetzt keine normale Durchsuchung. Es ist A, ein sehr großer Bereich und B, noch entscheidender ist, wir haben eben einen Sportschützen, der bewaffnet ist und der auch nicht davor zurückschrecken wird, diese Waffe einzusetzen. Das kann man jetzt in, sage ich mal, normalen Streifenbeamten nie wirklich zumuten, diese Durchsuchung. Das hat zur Folge, dass wir Spezialkräfte brauchten, auch in Größenordnung, wo die sächsischen Kräfte auch nicht ausreichten. Und dann nahm dieser Einsatz eben diese Dimension an, die wir vor uns schon mal angedeutet hatten.
Das heißt, wir haben dann Unterstützung von anderen Spezialkräften aus ganz Deutschland bekommen.
Aus Bund und Ländern,
richtig. 650 Beamtinnen und Beamten waren das, ne? Da im Einsatz waren also alle war gleichzeitig.
Das waren jetzt nicht die Spezialkräfte alles, aber das war alles mit.
Ja, wir haben am Ende des Einsatzes so ein kleines Fazit gezogen und dann taucht in der Tat diese Zahl auf, 650 Beamte. Das ist dann über diese 3 Tage gerechnet. Die waren nicht alle zum gleichen Zeitpunkt da, aber es sollte einfach mal verdeutlichen, was eben alles dranhängt. Das ist nicht nur die Beamten, die man sieht, sondern es sind ja auch Themen dabei wie Versorgung. Das sind ganz einfach Sachen wie Toilettenkonzept. Das ist ein Thema Funk. Die kommen aus verschiedenen Ländern. Jeder hat sein eigenes System. Das muss koordiniert werden. Und das rund um die Uhr. Es ist ja nicht so eine Schicht, dass man jetzt einfach 18 Uhr nach Hause geht und um 8 wieder anfängt, sondern der Einsatz war fortlaufend, hat sich überschlagen. Das heißt, man muss abwechselnd, man muss Schichten vorplanen und deswegen kommt am Ende so eine Zahl zustande.
Ihr wusstet ja am Anfang auch noch nicht, wie lange diese Suche oder dieser Einsatz generell dauern wird. Wie schafft ihr es denn für so viele Einsatzbeamtinnen und Beamten, das alles bereitzustellen, also Toiletten, Essen und so weiter? Wie funktioniert das, die Logistik dahinter?
Wir haben natürlich Erfahrungswerte. Wir haben einen eigenen Logistikbereich, auch immer große Achtung, was die immer kurzfristig auf die Beine stellen. Genau das, was du angesprochen hattest, Franzi, von der Verpflegung angefangen, über die technische Ausrüstung, über den Toilettenwagen. Da gibt es kein Handbuch, da ist vieles Erfahrung. Das sind erfahrene Kolleginnen und Kollegen, die bei anderen großen Einsätzen Ähnliches haben. Wir haben viele gute Partner, die uns da unterstützen, sage ich mal, bei Verpflegungsbeuteln zum Beispiel, die herzustellen und bei anderen Sachen. Mich verwundert es auch immer, wie schnell das klappt, wie gut das klappt. Aber es ist wirklich wichtig, diese Infrastruktur des Einsatzes muss stimmen, damit der Einsatz am Ende auch erfolgreich ist. Es sind eben nicht nur die Spezialkräfte, klar, die gehen in die gefährlichste Zone. Aber wenn das Paket insgesamt nicht passt, dann wird dieser Einzelbaustein wahrscheinlich auch nicht erfolgreich sein.
Ich finde auch, das ist ein Punkt, den kriegt man als Externer gar nicht so mit, Franzi. Du musst dir das vorstellen, das ist ja ein riesiges Waldgebiet dort und dort sperren jetzt die Kräfte ab. Die können da nicht einfach sagen, ja, wir haben jetzt Hunger, wir fahren jetzt mal eine halbe Stunde Pause machen oder wir fahren mal in die nächste größere Stadt auf Toilette gehen, sondern die stehen dann dort im schlimmsten Fall 12 Stunden, haben nichts zu essen, nichts zu trinken und da ist diese Versorgung ganz wichtig, dass die überhaupt was bekommen. Ne? Das ist schon so ein Punkt, den denkt man erstmal als Externer, glaube ich, nicht mit. Aber lasst uns jetzt mal in die spannende Phase des Einsatzes reingehen. Wir haben mittlerweile Montagvormittag. Es gibt erneut Schussgeräusche, Schussabgaben und jetzt final auch Schüsse auf Polizeifahrzeuge. Und damit ist dann klar, dass Robert K., also der gesuchte Täter, hier ist und wir sind an der richtigen Stelle.
Ja, das war jetzt eine Situation, die, obwohl wir es ja immer vor den Augen hatten, dass das passieren könnte, aber als dann die erste Meldung reinkam, tatsächlich, dass Polizisten beschossen wurde, das war dann schon erstmal ein Schock, auch wenn man es ja eigentlich immer in der These, ich sag's ja schon, vor sich hatte. Aber das gibt es eigentlich so in Dresden nicht. Also das kennt man eigentlich nicht. Das kennt man aus Filmen, so eine Situation. Aber dass es jetzt wirklich live und dann auch noch so plötzlich kommt, und es war eben auch nicht einmal diese Schüsse, die sind ja dann immer wieder Schüsse auf uns und wir haben auch zurückgeschossen. Das war schon wirklich eine Ausnahmesituation, ja, mit der wir umgehen mussten und mit denen natürlich auch die Kollegen umgehen mussten, die, auch wenn sie Spezialkräfte sind, auch für die ist das alles andere als ein Alltagsgeschäft, beschossen zu werden.
Und wie ernst die Lage war, zeigt ja, dass bei diesen Schusswechseln auch tatsächlich ein Kollege und ein Diensthund verletzt wurde, ne?
Ja, das kommt noch dazu. Also da waren wir schon relativ nah dran. Also wir hatten ihn quasi auf dem Dach eines Hauses, eines leerstehenden Hauses in dieser Heide identifizieren können. Das heißt, es hat sich dann alles um dieses Haus gespielt. Und das Haus ist am Ende wie so eine Art Burg, ne? Wie man das auch aus Filmen kennt. Der hat eine erhöhte Position, der ist prinzipiell erstmal im Vorteil, der sieht, wer sich annähert. Aber wenn wir ihn unschädlich machen wollen, müssen wir in das Haus und müssen an ihn ran. Und dann ist es tatsächlich, dass man sich vorarbeitet, erstmal an das Haus und dann in dem Haus auch für Etage zu Etage. Und je näher man kommt, umso gefährlicher wird das. Und dann war eben leider auch die Folge, dass er eben geschossen hat und eben nicht nur auf Autos, sondern auch auf die Einsatzkräfte. Und ein Kollege wurde getroffen und auch ein Diensthand hat einen Schuss abbekommen.
Wie geht es dem Kollegen heute?
Also ich habe selber keinen Kontakt mehr gehabt. Ich weiß nur, dass es damals keine lebensbedrohliche Verletzung war. Und auch zu dem Hund, das war natürlich damals noch ein Medienereignis, weil natürlich so eine Hundeaugen, die Bilder dazu, da hat man, glaube ich, jeder ein Bild vor Augen, was das bedeutet. Ja. Habe ich aber auch keinen Rücklauf, wie das am Ende ausgegangen ist.
Wir haben als Polizei Sachsen ja auch auf den Täter geschossen. Und ihr habt auch, oder der Täter wurde auch tatsächlich verletzt.
Ja, es war ein Schusswechsel. Er ist an Hüft und am Bein getroffen worden von unseren Einsatzkräften. Das war aber letztendlich nicht todesursächlich.
Also sozusagen ihn erstmal ein bisschen außer Gefecht setzen. Todesursächlich, sagst du gerade, wie kam dann raus, dass er verstorben ist?
Naja, wir haben uns schon immer weiter rangetastet oder vorgetastet und ab einer gewissen Zeit gab es quasi keine Angriffe mehr auf unsere Richtung. Das konnte jetzt Verschiedenes heißen, es konnte auch eine Falle sein, deswegen konnten wir trotzdem nicht leichtsinnig losrennen und hochstürmen, trotzdem weiter Schritt für Schritt. Wir haben auch Drohnen eingesetzt und versucht, eben irgendwie ein Bild zu bekommen. Auf den Drohnenbildern hat man dann schon gesehen, dass er am Boden lag, und letztendlich war es auch so, dass er sich quasi mit diesem Revolver, den er von dem Schützenverein gestohlen hatte, am Ende selber sich das Leben genommen hatte.
Er hat ihn quasi dann in diesem Raum unterm Dach, glaube ich, war es, gefunden.
Genau.
Und er war tot, okay.
Während ihr dort im Einsatz wart, in der Königsbrücker Heide, habt ihr ja auch die Eltern des Täters betreut. Wie war die Situation dort?
Ja, das ist natürlich für die Angehörigen und speziell für die Eltern natürlich immer eine schwierige Situation. Es mag sich natürlich niemand vorstellen, dass die eigenen Kinder in so eine Situation geraten, wo man nicht weiß, wie das ausgeht. Und wenn man dann hört, dass Schüsse fallen in beide Richtungen, ist die Angst natürlich sehr groß, dass man, egal was der Sohn oder die Tochter am Ende gemacht hat, es bleibt eben trotzdem das eigene Kind. Ja. Das wird man auch nie loslösen können. Deswegen wurden die Eltern natürlich die ganze Zeit betreut. Überhaupt, auch das ist bisher vielleicht zu kurz gekommen, wir haben natürlich schon versucht, den Robert K. durch unsere Verhandlungsgruppe zum Aufgeben zu bewegen. Es war jetzt nicht das Ziel, ihn wirklich sofort und als einziges Mittel ihn unschädlich zu machen, indem wir ihn selbst auf ihn schießen, sondern wir hatten versucht, über Lautsprecher quasi mit ihm Kontakt aufzunehmen, mehrfach Gesprächsangebote, aber es kam eben null zurück. Also er ist überhaupt nicht drauf eingegangen. Das passt dann wieder zu seinen zwei Seiten, zu diesem Brief sozusagen, dass er vielleicht schon für sich selber klar gemacht hat, wie dieser Tag für ihn enden wird, dass es für ihn vielleicht auch keinen Zurück gibt. Nichtsdestotrotz sind wir natürlich auch verpflichtet, einfach diese Versuche auszuloten oder zumindest zu versuchen.
Ist denn dann für uns als Polizei der Einsatz zu Ende?
Ja, ganz so einfach ist es nicht. Klar, die anstrengende oder diese gefährliche Phase ist vorüber mit dem Feststellen des Todes, aber natürlich auch hier ist Robert K. letztlich zu Tode gekommen auf eine unnatürliche Art und Weise. Auch hier muss man natürlich nochmal genau hingucken und ermitteln, was war jetzt die Ursache für den Tod. War es wirklich der Suizid? War es doch ein Schütze von uns? Das ganze Haus ist ein Tatort. Alle Schüsse auf die Autos sind Tatorte. Also dort ist auch Spurensicherung weiterhin gefragt. Und medial war es dann auch noch den nächsten Tagen ein großes Thema, weil es eben so ein besonderes Ereignis war für ganz Sachsen. Wir hatten gepanzerte Fahrzeuge, das erste Mal so richtig auch im Fokus gewesen. Zum Glück, dass wir diese hatten in dem Fall.
Die waren damals relativ neu, ne?
Die waren damals relativ neu und wir hatten damals auch drei Kreuz gemacht, dass wir dieses Einsatzmittel hatten. Man hat die Einschüsse wirklich viele an diesen Fahrzeugen auch gesehen. Da hat man quasi auch Bilder. Und da kommen wir ja auch mal zum Punkt, Christian, da kannst du ja gerne auch nochmal einsteigen. Das war ja, glaube ich, auch eine der ersten Einsätze, wo wir quasi einen Bereich abgeschlossen haben, über den Medien jetzt nicht berichten konnten. Die konnten ja nicht in diesen Gefahrenbereich rein, sodass wir, glaube ich, das erste Mal so eine Art Live-Berichterstattung als Polizei über Social Media gemacht haben, über den Einsatz, weil wir gesagt haben, das ist eine Phase, jeder guckt nach Königsbrück, keiner kommt dran, vermeintlich passiert jetzt nach außen nichts, wenn wir nichts kommunizieren, und doch haben wir versucht, quasi das immer ein bisschen transparent zu machen, und das hat sich als geeignet eben herausgestellt, dass das genau dein Part war.
Man konnte ja auch wir, also Thomas und ich, wir konnten ja auch nicht einfach an das Haus rangehen und von dort berichten. Genau das Gleiche galt für Medienschaffende, und dann haben wir uns quasi im Wald mit denen verabredet, so kann man es ja sagen. Also in sicherer Entfernung quasi ein Waldstück gefunden, wo man mit dem Autos parken konnte. Und dort hatten wir dann quasi die mit Infos versorgt. Der Thomas hat sie mit Infos versorgt und mich auch so ein bisschen, und ich dann über Twitter. Es war ganz spannend zu sehen, weil dann natürlich auch für uns Probleme aufgetreten sind. Thema Empfang, Thema irgendwann der Akku leer. Ne? Wir hatten auch nichts zu trinken mit, nichts zu essen mit. Also das sind dann Themen, die man vorher nicht auf dem Schirm hat. Aber es war in meiner Erinnerung der erste intensive Einsatz von mir mit dem Thomas zusammen. Und da haben wir uns quasi dort kennengelernt, und seitdem arbeiten wir immer mal wieder zusammen.
Wo du Akku sagst, war das sogar so, dass uns dann die Journalisten quasi ihren Akku mitgegeben
haben? Ja, genau. Ich weiß, es war ein Journalist da, der hatte dann sein Auto mit rangeholt, und da haben wir über seine wie heißt das, Zigarettenentzünder die Handys aufgeladen tatsächlich.
Thomas, du hast jetzt mehrfach auch diesen Brief erwähnt, den ihr da in der Wohnung gefunden habt. Hast vorhin aber auch so ein bisschen gesagt, naja, Elsa M. als erstes Opfer könnte auch ein Zufallsopfer gewesen sein. Gibt es denn irgendwelche Anhaltspunkte für seine Motive oder warum es so weit kommen konnte?
Ja, es gibt viele offene Fragen, die nur er hätte beantworten können. Das war nun nicht mehr möglich, weil er eben sich selbst das Leben genommen hat. Das ist immer schwer, auch für die Angehörigen, oder es wäre wichtig, um das zu verarbeiten, das alles nachvollziehen zu können. Es bleibt am Ende vieles auch Spekulation. Was wir wissen ist, dass das Opfer nicht der Hinweisgeber war für diesen Himmelfahrtseinsatz. Also in dem Sinne, wenn das sein Ziel gewesen war, sich zu rächen, dass jemand gepetzt hat, in Anführungszeichen, dass wir die Waffen weggenommen, dann hat es tatsächlich die Falsche erwischt. In dem Sinne wäre es tatsächlich ein Zufallsopfer. Dieser Brief oder die zwei Seiten machen eben schon deutlich, dass unabhängig von diesem Einzelsachverhalt er grundsätzlich unzufrieden war. Was dann bei Ihnen zu diesem Schritt geführt hat, dass er eben nicht mehr zurück konnte, wollte, was auch immer. Ob das eine Kopfsache ist oder ob es da noch andere Ereignisse in seinem Privatleben gab, das können wir jetzt nicht mit Bestimmtheit sagen. Es ist, wird schwierig bleiben. Ich sag mal, formell ist es quasi aufgeklärt, aber es wird sicherlich nicht zur Befriedigung von allen gesorgt haben, dass wir eben tatsächlich nicht jede Frage mehr mit hundertprozentiger Sicherheit hätten klären können.
Du warst ja seit Sonntag, Thomas, durchgängig im Einsatz. Das hat sicherlich auch geschlaucht. Und mich würde jetzt mal noch interessieren, das war ja bestimmt auch für dich schon ein besonderer Einsatz, weil du hast gesagt, es passiert nicht so oft in Sachsen, dass so Schüsse fallen, so filmreif. Beschäftigt dich das Thema heute noch?
Jetzt kommen wir zum schwierigen Teil unseres Gesprächs, wenn es ans Privatleben geht. Ich würde es vielleicht mal so sagen. Diese Tage haben geschlaucht, aber das war ein Schlauchen, was ich so nicht mitbekommen habe. Ich war quasi diese ganze Zeit angespannt und konzentriert, jetzt weniger im Sinne von verkrampft oder aufgeregt, aber es gab schon viel zu bedenken, es gab viel, wo man Rede und Antwort stehen musste, man musste auch immer wieder neue Ideen, Lösungen finden. Das heißt, die Zeit verging eigentlich sehr schnell, und so eine richtige Erschöpfungsphase habe ich dort nie gefühlt. Am Ende war ich erstaunt, wie viele Stunden das jetzt eigentlich waren. Bei mir ist es eher so, wenn dann dieser Sachverhalt abgearbeitet ist, medienmäßig, es ging bei uns dann noch 1-2 Tage weiter, dann ist es eher so, dass ich dann in ein kleines Loch falle, quasi um mich zu motivieren, dann wieder das Alltagsgeschäft zu machen, also den Kellereinbruch zu berichten oder um den Verkehrsunfall, weil mich eben so ein Ereignis ja auch, ich weiß nicht, ob das Adrenalin ist, aber ich bin Teil dieser Geschichte sozusagen, dieses Falls, bin dort involviert, Es gibt großes Medieninteresse, es gibt große Wertschätzung. Dieses Akku-Beispiel ist auch so ein Beispiel dafür, dass die Medienvertreter eben, die uns unterstützt haben, das auch wertgeschätzt haben, was wir auch dankbarer waren, wie wir diese Kommunikation betrieben haben. Mhm. Und das, daraus speise ich selber auch sehr viel Motivation für mich, dass ich das diese viele Jahre mache. Also ich finde mich da gut aufgehoben. Das ist so ein bisschen meine Nische. Von daher empfinde ich das jetzt nie als anstrengend im engen Sinne. Mhm. Ich glaube, für mich ist dieser Fall deswegen vor allem besonders, weil eben dieser Schwerpunkt des Einsatzes sich mehrfach gewechselt hat. Also weil er über mehrere Tage ging, vom Tötungsdelikt über eine Verhandlungslage bis hin zur Ergreifung. Und diese Besonderheit, die wir vorhin schon angedeutet haben, Christian, war eben, dass wir nicht wie sonst üblich nach irgendeinem Ereignis quasi was berichten, sondern dass wir quasi während des Einsatzes schon diese Öffentlichkeitsermacht haben, wo es eben nochmal ein paar Tücken gibt, wo es nochmal mehr zu beachten gibt, aber wo natürlich auch viel größeres Interesse ist. Und das war herausfordernd. Also jetzt auch mal im Vergleich von in den 20 Jahren, wo ich so war, würde ich sagen, gehört dieser Fall definitiv in die Top 10 mit rein.
Mhm. Habt ihr denn als Team den Einsatz im Nachgang auch nochmal ausgewertet für euch?
Einsatznachbarn im großen Sinne, auch was Taktik angeht, was Mittel angeht, ist gemacht, aber natürlich auch im kleinen Kreis besprechen wir das mal. Wobei ich denke, dass die Kollegen, die jetzt bei uns im Führungsstab saßen, drinnen, haben das jetzt dann doch nicht so intensiv erlebt, als wir beide, Christian, wenn man fort ist, gewesen ist. Aber man redet nochmal drüber, aber die Frage ist eben immer, gibt es Kritikpunkte oder muss man was besser machen? Deswegen setzt man sich zusammen, aber es war jetzt weniger eine Nachbereitung im Sinne der Belastungsabarbeitung sozusagen.
Du hältst Vorträge zu dem Fall tatsächlich?
Ich halte Vorträge zu meinem Part oder zum Part Öffentlichkeitsarbeit, vordergründig an unserer Schule in Rothenburg, unseren Kollegen, weil es sich eben sehr gut eignet, weil in diesem Fall viele Aspekte der Öffentlichkeitsarbeit eine Rolle spielen, von der Öffentlichkeitsverhandlung angefangen, Umgang mit Kapitalverbrechen, wie ist es in der Medienbetreuungsstelle draußen einzurichten, das Zusammenspiel Social Media und klassische Medien. Da gibt es wirklich viele Anknüpfungspunkte, die man dort eben gut mit Bildern, mit einem Zeitstrahl gut herleiten kann. Und deswegen bietet sich der an, zu erzählen, aber auch drüber zu diskutieren.
Du sprichst mit Studierenden der Polizei Sachsen über diesen Einsatz und auch zu Hause?
Also ich muss sagen, ich bin als Privatmensch eher wortkarg und auch nicht besonders gesellig. Das gibt auch am Abend pro Tisch immer mal Kritik. Aber bei mir ist es einfach so, ich trenne das wirklich unbewusst ziemlich deutlich, was ist Arbeit und was ist privat. Ich wohne auf dem Dorf, das ist eine Dreiviertelstunde weg von der Schießgasse im Dresden-Zentrum. Und wenn ich die Stadt hinter mich lasse, ist dann so wie, als würde ein Hebel bei mir umgelegt werden. Und dann lasse ich das zurück und will ich eigentlich auch nicht mehr zu Hause drüber reden unbedingt. Weniger jetzt, um meine Familie zu schützen, sondern Arbeit ist Arbeit. Privat ist privat und da fällt es manchmal schwerer, da Infos aus mir rauszubekommen, obwohl natürlich der Wunsch nachvollziehbar ist.
Thomas, danke für die spannenden Einblicke in diesen konkreten Fall aus Sachsen, aus Dresden. Wir hoffen, wir konnten damit für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer Polizeiarbeit noch ein bisschen verständlicher und transparenter machen, was alles dazugehört. Deswegen vielen, vielen Dank. Wir hoffen, du kommst nochmal wieder.
Danke.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss. Ja, und wenn ihr jetzt keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert auf jeden Fall unseren Kanal auf allen gängigen Plattformen. Und solltet ihr Fragen, Anregungen oder Themenideen haben, dann immer her damit an podcast@polizei.sachsen.de. Mehr Infos kriegt ihr natürlich auch immer auf unseren Social-Media-Kanälen. Also, bis dahin.
Tschüss.
Das war Polizeifunk, der Podcast der Polizei Sachsen. Mehr über uns auf unseren Social-Media-Kanälen oder auf verdächtiggutejobs.de.